herzlich willkommen zum 5. Eintracht Frankfurt Podcast. Heute Abend wieder mit dabei die Alex.
Hallo zusammen.
Und der Sebastian, diesmal mit einer besseren holländischen Leitung.
Hallo.
Ja, Hannover. Wollen wir drüber reden? Ich glaube schon, oder?
Aber nur ganz kurz.
Ja, ich glaube, viel haben wir nicht. Endergebnis 2-1 Hannover. Ich glaube, die Zeitungen haben recht. Wir haben uns irgendwie selbst gerichtet bei dem ganzen Thema.
Ich glaube, wir wurden in der 54. Minute gerichtet durch einen Platzverweis von Selin Deber, der natürlich wahrscheinlich nicht jetzt die komplette Schuld daran hat, aber das war sicherlich ein Schlüsselereignis. Ich glaube, das ganze Spiel war eben so ein bisschen verkorkst in meinen Augen. Die Eintracht ist viel zu spät aufgewacht und glücklicherweise noch mit dem Ausgleich in die Halbzeit gegangen. Ja, und dann, wo sie gerade wirklich sich gefangen hatte, dann zu Beginn der zweiten Halbzeit wirklich mal eine Druckphase hatte, ja, dann so ein blödes Handspiel und dass man sich dann so selbst schwächt, ist dann dumm gelaufen und man hat es auch nicht besser verdient. Ja. Dass die Eintracht dann halt wirklich dann auch dann das 2-1 kassiert, sollte eigentlich wirklich verwundern.
Ich habe gerade ein kleines Déjà-vu. Haben wir nicht letzte Woche erst über zu spät aufgewacht geredet? Hört uns denn überhaupt niemand zu?
Manchmal glaube ich nicht. Also die erste Halbzeit war, glaube ich, wirklich so, wie wir sie von der Mannschaft kennen. Irgendwie so 20 Minuten völliger Tiefschlaf, dann so leichte Schlafphasen und so in den letzten 5 Minuten nochmal ordentlich Gas gegeben, was ja dann auch irgendwie mit dem Tor dann belohnt wurde.
Ja. Ich meine, glücklich war, dass wir erst nach 14, 15 Minuten an den Rückstand geraten sind. Ja, der Oka ist ja wieder klassisch unter dem Ball durchgelaufen, vorzeitig, und Gott sei Dank war der Mike Franz auf Linie und hat den Ball dann nochmal weggehauen, sonst hätte das schon viel früher 1-0 gestanden.
Ja, ich glaube, ja, die ersten Punkte waren schon in den ersten 2 Minuten da und da, ja, direkt 2 oder 3 nach Gang, aber das hätte doch eigentlich auch schon das Signal sein können, um mal wach zu werden. Ich meine, wenn man nach 2 Minuten schon 2 Chancen gegen Hannover bekommt, dann muss man doch mal realisieren, dass man nicht mehr in der Kabine sitzt, dass der Spaß vorbei ist, dass es jetzt um was geht.
Wahrscheinlich, ja, passiert definitiv. Das passiert wirklich immer erst nach der Halbzeit. Das hat wieder, wie das Spiel davor gegen Schalke, das war wieder ein Ausgleich, ja, wie du das schon gesagt hast, das war wieder ein Déjà-vu. Warum auch immer.
Ja, dann vielleicht Appell an Michael Skibbe in der Hoffnung, dass er uns irgendwann doch mal zuhört, einfach die Worte aus der Halbzeitpause vorverlegen in die Anfangsansprache.
Ja.
Ja, definitiv. Definitiv.
Ja, also ich finde es ja, also was okay ist, ja, so ab der 20. Minute, da war es ja dann noch ganz ansehnlich. Ja, der Altintop hatte eine gute Chance gehabt und es war so ein bisschen hin und her. Die Hannoveraner haben dann ab und zu auch mal drauf geschossen. Und also, dass es zur Halbzeit 1-1 gestanden hat, das war meinen Augen verdient. Ja. Der Hannover hat so die erste Hälfte der zweiten Halbzeit dominiert und die Eintracht war so ein bisschen überlegen, leicht überlegen in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit. Und deswegen war das Unentschieden meines Erachtens total gerechtfertigt. Ja, und wenn wir jetzt die erste Halbzeit damit abhaken, die war schlimm genug dann. Und wenn man dann in die zweite Halbzeit guckt, ja, wenn der Teber dann nicht fliegt und die Eintracht kann dann vielleicht 5 bis 10 Minuten mehr drücken, sodass sie mal die erste Viertelstunde von der zweiten Halbzeit hätte, dann geht da mit Sicherheit mehr. Ja, und dann ist natürlich blöd, wenn man sich dann trotzdem das 2-1 den Rückstand anfängt.
Ich glaube, für die Zuordnung wirklich der Spieler war das katastrophal, dass wir dann auf einmal nur noch mit 10 Mann auf dem Platz da standen. Ich meine, die Hannoveraner hatten ja vorher schon, obwohl 3 Leute um sie rum standen, irgendwie massig Platz, dass sie sich aussuchen konnten, wo sie langlaufen wollen. Und wenn dann noch einer fehlt, hast du echt ein Problem.
Ja, besonders wenn so eine Schlüsselfunktion fällt. Ja, gerade die Hannoveraner haben ja auch wirklich in der ersten Halbzeit oft aufs Tor geschossen, auch aus dem Halbfeld drauf, ja, und wenn du natürlich dann einen Sechser weg weniger hast, der das Halbfeld dann noch offener macht, dann ist es klar, ja, dass der Gegner viel mehr Druck aufbauen kann. Und genau das hat Hannover gemacht.
Ja, aber warum hat er da überhaupt die Hand gehoben? Also ich verstehe es bis heute nicht. Also
ich habe ein Interview mit ihm gehört, da hat er gesagt, er wäre zum Ball gelaufen und aus der Bewegung raus wäre es ein Reflex gewesen, dass der Arm zum Ball geht. Es wäre ja auch keine Absicht gewesen und er hat es noch so ein bisschen dahingestellt, als sei das jetzt nicht wirklich gelbwürdig gewesen.
Naja, also ich meine, dass es ein Reflex war, ja, das glaube ich, und das hat man auch an seiner Reaktion gesehen, und dass er da wusste, dass das jetzt irgendwie Mist war, was er gemacht hat. Das ist natürlich, ich glaube, er hat es nicht absichtlich gemacht, das war mir unbewusst, aber nichtsdestotrotz, es ist eine gelbe Karte und da gibt es nichts zu meckern, dass er da vom Platz geht mit Gelb-Rot. Insbesondere 5 Meter vom Schiedsrichter entfernt, ja, mitten auf dem Feld, da überhaupt keine Notwendigkeit, die Hand rauszuholen. Und wenn da einer Gelb bekommt oder wenn er da Gelb bekommt, dann ist es vollkommen okay.
Ja, ich denke mal, die Entscheidung kann man so stehen lassen. Absolut gerechtfertigt. Das war vielleicht wirklich keine Absicht, aber wenn ich schon eine gelbe Karte habe, dann muss ich mich einfach besser unter Kontrolle haben. Ich weiß nicht, ob
Ja.
ich in der Situation könnte, aber ich bin kein Profifußballer. Vielleicht kann ich es auch nicht wirklich beurteilen, aber die gelbe Karte nach, was waren es, 10 Minuten, die hätte er sich genauso schenken können. Und dann wäre auch das Handspiel halb so schlimm gewesen.
Aber das ist ja auch das Stichwort, wenn du sagst, dass man, wenn man schon gelb verwarnt ist, dass man dann mal ein bisschen bewusster auf dem Platz agiert. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für Mike Franz. Der ist zwar erst für das Spiel, war das jetzt irrelevant, in der 91. Minute vom Platz geflogen, weil er wieder komplett unnötig einen umgetreten hat. Aber das war auch total unnötig, ja. Und da ist es genauso, dass ich dann sagen würde, einfach mal ein bisschen mehr das Hirn einschalten und dann steht man auch gegen die Bayern auf dem Platz.
Mike Franz war super unnötig. Also das ganze Verhalten über das Spiel hinweg, ich glaube, seine Gelb-Rote, die hat sich einfach abgezeichnet über die 90
Ja.
Minuten. Das hätte auch früher passieren können. Die ganzen Meckereien, Diskutierereien mit dem Schiedsrichter, absolut unnötig. Und vor allen Dingen dann auch noch so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass man am Tag vorher ein Interview gibt und groß rausposaunt, ich bin heiß wie ein Boxer. Dass das vielleicht auch ein bisschen die Sinne von einem Schiedsrichter schärft, der nicht abgeschottet ist von Medien. Also so, ja. So ganz cleveren Schachzüge waren das nicht.
Nee, also ich habe ihn ja am Montagabend, war ja Mike Franz beim HR im Heimspiel gewesen, ja, und da wurde auch natürlich darauf angesprochen, auch auf den Gagelmann und sein Verhältnis, was er da in dem Spiel zu ihm hatte. Und da sagt er wohl, dass der Schiedsrichter auch sehr emotional war immer und auch immer ihn angebrüllt hätte. Und wahrscheinlich hat sich das so hochgeschaukelt. Und ich meine, wir wissen jetzt ungefähr, wie Mike Franz dann auch spielt, ja, wenn er dann zurückliegt und er will immer gewinnen und irgendwann ist dann so viel Frust über das Spiel angesammelt, dass es dann sich halt irgendwann entlädt. Wäre halt schön, wenn sie es dann nach dem Spiel entladen würde. Das ist, insbesondere wenn man schon dann eine gelbe Karte hat, beziehungsweise auch eine dann gelb-rot dann droht.
Ich glaube aber auch, Mike Franz ist da halt einfach so ein Typ. Ich meine, der kriegt dann da zweimal einen aufs Bein und dann dreht er da schon irgendwie auf. Ich meine, der ist von Natur aus schon irgendwie so ein Hitzkopf. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das so einer von der Sorte ist, der sich, bevor er auf den Platz geht, den Kopf erst nochmal zweimal gegen die Wand haut, um da richtig irgendwie auf Touren zu kommen.
Machst du das immer so? Nein.
Ich stehe ja nicht auf dem Feld. Ich glaube, dann würden wir auch nicht unbedingt die ersten 20 Minuten verschlafen, aber das müssen wir jetzt auch nicht unbedingt ausprobieren, schon gar nicht irgendwie im nächsten Spiel. Dass er dann nachher da Gelb-Rot kriegt, sicherlich blöd. Ich meine, gegen die Bayern hätte er uns so oder so gefehlt, weil es war seine 10. gelbe Karte, die er da in der 18. Minute kassiert hat. Also.
Ja, ich glaube, es war ja gelb-rot, was er bekommen hatte. Und der hat ja schon 9 gelbe Karten gehabt und eine gelb-rote Karte zählt ja nicht wie eine gelbe Karte. Insofern ist er zwar runtergeflogen, fehlt gegen die Bayern, hat aber immer noch 9 Karten. Das heißt, wenn er dann in, was ist das nächste Auswärtsspiel?
Bochum.
Bochum, ja? Wenn er in Bochum dann wieder eine gelbe Karte bekommt, fehlt er dann wieder beim nächsten Heimspiel. Dumm
Die
gelaufen.
zählt dann als Zehnter und damit würde er dann gegen Leverkusen nicht auf dem Feld stehen, was wir eigentlich jetzt schon so als Tatsache meiner Meinung nach irgendwie hinnehmen können, weil er hat, glaube ich, in fast jedem Spiel wirklich irgendwie, oder zumindest in jedem, wo er über die volle Laufzeit gegangen ist, hat er eine gelbe Karte kassiert, also.
Echt
Die gleiche
unglaublich.
Situation nicht auch beim Thema?
Nee, bei dem war das schon die 11.
Ach ja, stimmt, er kam ja.
Der hat ja in dem Spiel davor freundlicherweise schon zugeschaut.
Tja, insofern jetzt sieht es halt ein bisschen düster aus dann. In Bezug, was Mike Franz dann angeht, ja. Der wird uns dann wahrscheinlich zu Hause gegen Leverkusen dann wahrscheinlich auch wieder fehlen.
Würde ich jetzt erstmal so von ausgehen, ja.
Nach dem Gesetz der Serie sollte man davon ausgehen.
Ich glaube, die Fairplay-Wertung können wir dann für dieses Jahr auch abhaken.
Ja, durchaus.
Die habe ich von vornherein schon vor dem ersten Spieltag eigentlich schon abgehakt. Also das war auch allen, mit denen ich gesprochen habe, nachdem es hieß, Teber verpflichtet, Franz verpflichtet, okay, Euro-Fairness-Wertung, Haken dran, weg,
Ja,
tschüss.
das glaube ich gern. Das kannst du voll vergessen.
Naja, so ein bisschen Aggressivität auf dem Spiel schadet uns mit Sicherheit nicht. Ich finde es auch gut, wenn Stimmung im Spiel ist und wenn die Leute mit Emotionen dabei sind, aber so langsam ist die Schmerzgrenze erreicht, weil ja, es sind halt jetzt einfach zu viele Ausfälle auf dem Markt.
Ja, und dann noch gegen so wichtige Spiele. Ja. Ich gerade gegen die Bayern, es ist ja nicht so, hier will ich ja nicht vorgreifen jetzt, aber es ist ja nicht so, dass du, wenn du einen guten Sturm hast, dass du da was reißen könntest, du musst halt hinten vernünftig stehen. Ja. Und das finde ich natürlich jetzt extrem schwer. Da fehlen uns wirklich die richtig wichtigen Leute dafür. Und insbesondere, wenn man noch nicht weiß, was mit Russ und Spiche ist, ob die dann wirklich zu 100% fit sind und auch da sind. Insofern bleibt das, glaube ich, sehr spannend.
Definitiv. Gehen wir vielleicht gerade noch das Spiel bis zum Ende durch. Das 2-1 von Hannover, ja, war wieder so eine blöde Situation. Nikolov wehrt den Ball nur nach vorne ab. Irgendwie kommt dann doch noch einer dran und schießt das Ding dann rein, wo Nikolov schon auf dem Boden liegt. Aus meiner Sicht die entscheidende Situation vorher, wo vier von uns um den Ball führenden Stürmer von Hannover rumstehen und keiner geht so entscheidend drauf, dass er den Ball bekommt. Also mit vier Mann gegen einen wird das ja wohl möglich sein.
Ja, da haben sie wieder komplett gepennt. Also das heißt, wieder komplett gewinnen, aber das war natürlich eine komplett verschlafene Situation. Aber ich habe den Eindruck gehabt, dass die Hannoveraner wirklich so eingestellt worden sind, dass das Credo war, einfach immer aufs Tor drauf schießen, 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 schießen. Irgendwann prallt er wieder zurück und genauso ist es dann auch gekommen. Und das haben die natürlich dann clever gemacht. Da schießt natürlich einer drauf, zwei Rücken nach und der Pinto schiebt ihn dann rein.
Ja,
Blöd,
ich meine.
blöd gemacht vom Oka, muss man einfach so sagen. Ja, da hat er. Vielleicht jetzt noch, hatte noch eine zweite gute Szene vorher gehabt, wo er auch die Schüsse nochmal um den Pfosten gelenkt hat, aber immer dieses Abprallen nach vorne, das, da haben wir schon eine ganze Menge Tore mitgefangen, die nicht unbedingt hätten sein müssen. Und hier war es halt spielentscheidend.
Ja, klar, ich meine, der Slomka guckt sich die Spiele natürlich auch an und kriegt natürlich auch relativ schnell mit, wo die Schwächen von Oka sind. Und es sind nun mal die harten Fernschüsse.
Ja.
Das ist ganz klar, dass er das dann in die Taktik mit reinnimmt.
Ja. Ich glaube jetzt aber nicht, dass wir das Spiel verloren haben, weil der Oka zu schlecht war. Also er ist an den Ball
Nein,
noch
definitiv
hingekommen,
nicht.
das war schon mal gut. Andere Torhüter wären da schon dran vorbeigesprungen, dass der Ball nach vorne abprallt und zwar auch genau dahin, wo noch jemand steht, ist unglücklich, aber der Schuss, der hätte nicht passieren dürfen, wenn er ja, ein Weltklasse-Torhüter jeden Tag wäre, wäre das vielleicht auch nicht so passiert, aber. Also ich glaube, da gibt es wenige Torhüter, die in der Situation wirklich viel, viel besser reagiert hätten.
Ich würde nicht sagen, dass er jetzt die Schuld daran hat. Das meine ich auch gar nicht. Das ist halt da wirklich, der hat er gut gehalten. Und ich meine, wir wissen ja, was wir an ihm haben. Ja. Der 90% seiner Spiele sind gut und dann gibt es halt mal so ein paar, die sind weniger gut. Und hier waren es halt so ein, zwei Aussetzer und einer wurde dann halt knallhart bestraft. Ja. In der ersten Halbzeit, wie gesagt, wo der Franz ihn noch von der Linie geholt hat, ich meine, da hat er sich ja auch verschätzt und das hätte dann auch ins Tor gehen können, der Ball. Oder
Ich
wäre
wollte
es.
jetzt nur vorbeugen, bevor der René jetzt wieder einsteigt mit jugendlichen Experimenten und Fährmann gegen Bayern.
Ja, das, René, das untersagen wir dir. Das ist.
Ja, gut, also Herr Skippe, falls Sie zuhören, Fährmann nicht im Tor, aber so über dieses Kajo-Meyer-Thema müssten wir noch mal reden.
Oh, nee.
Das klären aber der René und ich ohne dich, Sebastian. Also da treffen wir uns ums Gibbel, klären das Ganze, da musst du nicht unbedingt dabei sein.
Ja, ich habe ja schon das letzte Woche gehört, was ihr da für einen Unsinn verzapft habt. Ja, das entbehrt jeglicher Grundlage. Insofern nehme ich das gar nicht ernst, was ihr über den Alex sagt.
Ja, vielleicht so die letzte Aktion noch im Spiel. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Minute das war, aber ich glaube irgendwie so späte 80er Minute, 88, 89 oder irgendwas. Kayo, Fenin springen irgendwie beide zum Ball. Fromlutz-Witz fängt das Ding nicht und irgendwer, ich weiß jetzt nicht, ob es Kayo oder Fenin war, schiebt das Ding über die Linie. Wurde nicht als Tor gegeben. Also ich weiß nicht, ob da jetzt so wirklich Behinderung des Torwarts drin war.
Ja, ich meine, es passte, glaube ich, zu der gesamten Leistung des Schiedsrichters. Er war wahrscheinlich, die Tendenz ging doch mehr Richtung Hannover. Und wenn die Tendenz in die andere Richtung gegangen wäre, dann hätte es vielleicht gepfiffen. Aber ich meine, das ist jetzt, ist nicht gefallen und können wir auch nichts mehr dran machen.
War das nicht auch die Situation, wo sich der Kaio noch eine gelbe Karte für abgeholt hat?
Ja. Wo ich bis heute auch nicht weiß, warum.
Passt aber auch da rein, ja. Weiß keiner warum, beziehungsweise warum er Geld bekommen hat, kann man glaube ich sehen, ja, wenn die Hand ins Gesicht geht, aber warum der Hannoveraner kein Geld bekommen hat, das erschließt sich mir nicht so wirklich.
Mir auch nicht, weil er hat ihn ganz klar weggeschubst. Also wenn ich das eine als Tätlichkeit werte und gelb dafür gebe, dann muss ich das bei dem anderen eigentlich auch tun. Und aus meiner Sicht stand da auch keiner im Sichtfeld. Also auch so die Argumentation von wegen, ja, ungünstige Positionen habe ich nicht gesehen. Also wenn es der Schiri nicht sieht, dann muss es eigentlich der Schiedsrichterassistent an der Linie sehen.
Ja, sollte er. Aber mein Gott, so ist Fußball.
Ja, ich glaube, damit können wir an das Spiel auch einen dicken Haken machen und ja.
Mund abwischen, weitermachen.
Genau.
Genau, schauen wir nach vorne. Aufbaugegner Bayern kommt.
Genau. Sichere Punkte.
Ja,
Los.
absolut. Wie wird denn unsere Aufstellung aussehen mit den vielen, die fehlen oder die vielleicht fehlen?
Also,
Spicher, Russ wissen wir nicht, ob sie kommen.
wenn Spicher und
Ochs,
Russ
Franz
fehlen,
Teber
dann.
fehlen definitiv.
Wenn Spicher und Russ fehlen, dann ja, fallen mir nicht wirklich die Optionen ein, wie es hinten aussehen soll. Ich meine, da ist noch ein Petkovic, aber ob das alles so Alternativen sind. Also, wenn die zwei wirklich fehlen, ich glaube, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Wenn die zwei dabei sind, haben wir ein Problem. Aber eins, was wir, glaube ich, lösen können. Wir haben ein paar gute Leute auf der Bank sitzen. Ich habe gelesen, bei einem wirklichen Fachmagazin, dass Clark spielen soll.
Das mit den vier Buchstaben.
Genau.
Die hatten ja in der Vergangenheit auch schon das ein oder andere Mal recht.
Also ich kann mir das schwer vorstellen, dass er spielt, insbesondere auch von der Tatsache, dass er seit September kein Spiel gemacht hat und die Bayern werden jedem hier alles abverlangen. Ich kann mir das eher vorstellen, ich gehe mal davon aus, dass Fischer wahrscheinlich spielen wird, dass wahrscheinlich der Köhler neben dem Schwegler im defensiven Mittelfeld geht und der Korkmaz dann vom Köhler auf der linken Seite die Position annimmt. Ich meine, wenn natürlich der Bücher ausfallen würde, ist immer der Köhler hinten links auch eine Option. Hat er ja schon unter dem vorherigen Trainer ein paar Mal bewiesen. Und dann könnte der Kollege Clark dann doch ins defensive Mittelfeld rücken. Aber ich glaube, er wird eher auf der Ersatzbank sitzen oder auf der Reservebank sitzen, als dass er von Anfang an spielt. Also ich wüsste jetzt nicht, warum der Skip ihn unbedingt bringen sollte.
Weil es auch so eine Rambo-Type ist, die man durchaus im defensiven Mittelfeld einsetzen kann, um dann dem Robben mal so ein bisschen den Schuh weich zu klopfen.
Kleinen Schulterdruck zu verpassen.
Ich glaube, da hat er schon seine Stärken drin. Also wenn man sich so die Videos anguckt, die man da auf einschlägigen Videoportalen findet, da.
Ah, aber ich meine, das sind eben nur zwei Videos, ja, die man da gibt. Und der kann ja auch Fußball spielen und nicht nur treten. Aber ob er wirklich jetzt das Zeug hat, ohne Spielpraxis und auch im Training ist er nicht besonders auffällig gewesen. Da dem Robben Paroli zu bieten, das halte ich doch für eine sehr gewagte These. Also die linke Seite, das wird mit dem, wenn der Spischer nicht spielen kann, ja, und der Köhler meinetwegen hinten links spielt und der Clark ins defensive Mittelfeld auf die linke Seite rückt, dann wird das extrem schwer, den Robben zu stoppen.
Also ich glaube, die linke Seite ist wie was drehen oder wenden für nächstes Wochenende, ja, der Knackpunkt vom Spiel. Da
Ja.
sind wir, glaube ich, nicht ganz so stark. Ich will nicht sagen, dass wir schlecht sind, aber wenn was bei uns geht, dann über links. Und wenn da auch noch Spischer ausfällt und ja, Clark und Köhler da den Kampf alleine führen müssen, ja, ich glaube, dann wird es ganz schwer.
Also letzte Woche habe ich irgendwo gelesen, dass über die linke Seite, über die linke Abwehrseite, die Eintracht schon 11 Gegentreffer kassiert hat. Ja. Und ich meine, das spricht wirklich dann Bände. Und da weiß man, wie du schon sagst, da wo die Schwächen sind. Und wenn natürlich dann so ein Weltklasse-Spieler wie Robben kommt, das wird dann extrem schwer. Aber nicht unmöglich.
Definitiv nicht, definitiv nicht. Aber mal jetzt von der linken Seite weg, mal auf die rechte Seite. Wen bringen wir denn da anstatt Ochs?
Ja, nee, da kann er nur dein Brasilianer spielen.
Meinst du wirklich rechts außen?
Ja, ich wüsste nicht, wer er sonst da spielen sollte. Ich meine, Fehnin wäre vielleicht für rechts noch eine Alternative. Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass der noch rechts im Mittelfeld offensiv spielt. Aber ich wüsste jetzt nicht, wer auf der rechten Seite dann noch ist. Der Jung wird wahrscheinlich in die rechte Abwehrseite rücken als Außenverteidiger. Der Christ in die Innenverteidigung und dann wahrscheinlich Schwegler Kayo. Der war ja in der Mitte. So viele Alternativen haben wir einfach momentan nicht, außer vielleicht wirklich noch wegen Heller gegen die Bayern. Weiß nicht so wirklich, ob der Skipper das bringt. Und der
Also ich
Kaio
glaube,
hat
das
jetzt.
Wahrscheinlichste ist wirklich, dass Kaio da spielt. Eine Alternative wäre, ja, wenn man mal wieder ins Experimentieren geht, eventuell auch mal Altintop dahin zu stellen. Der weicht so oft im Spiel auf die Flügel aus, wenn er von Anfang an da aufgestellt ist und ein Fenin als Mittelstürmer spielt, könnte das auch eine Alternative sein.
Ja, entweder Fenin oder Meier. Dann mit seiner Körpergröße, ich meine, kopfballmäßig ist er ja schon stark. Hohe Flanken von außen rein und dann einfach mal die Birne hinhalten.
Aber ich glaube, das ist zu experimentell.
Ich glaube es auch. Ich meine, zutrauen würde ich dem Skipper, dass er vielleicht wieder sowas aus der Zaubertüte kramt. Aber ich kann mir das schwer vorstellen.
In letzter Zeit
Halten
ist
wir
er ja auch ein
einfach
bisschen
fest, das
konservativ.
Thema wird extrem schwer.
Ja, also ich denke auch, also ich habe auch überlegt, ja, was da wirklich, wie man da aus einer taktischen Sicht vorgeht, was man da macht, ja, weil ich gegen die Bayern ist momentan in dieser Saison bringt es auch einfach nichts, komplett zuzumachen, ja. Da muss man auch ein bisschen das Spiel nach vorne suchen und dann aber rechtzeitig wieder zumachen. Ja. Die sind extrem konterstark, das ist, wenn sie einmal in Lauf kommen, hält die nichts mehr auf. Und da bin ich mir nicht so sicher, weil ob das dann wirklich klappt, dass man auch aus dem defensiven Mittelfeld die Bälle dann da weghält. Und das weiß ich nicht, ob wir da wirklich große Chancen haben, die Bayern da in Schach zu halten.
Also ich denke, die Aufgabe wird wirklich nicht unlösbar, aber sie wird verdammt, verdammt hart.
Ja, ich meine, Nürnberg und Köln, ja, die haben das bewiesen. Freiburg war ganz knapp davor, ein Unentschieden in München zu erzielen. Ich meine, dass es möglich ist, das wissen wir alle, ja, spätestens seit 2007, wo der Christoph Preuß sein Traumtor geschossen hat. Aber also ich würde das von vornherein nicht abhaken. Ja. Ich bin da auch ja grundoptimistisch, dass man die beiden grundsätzlich aus dem Stadion rausschießen. Aber das wird, glaube ich, extrem schwer. Zumindest fehlt mir so ein bisschen das Vertrauen, insbesondere nach dem Auftritt in Hannover. Da muss, ich glaube, das ist mehr so eine Willensfrage und eine Frage von taktischer Disziplin. Und wenn das wirklich stimmt und da jeder über sich hinauswächst, dann geht bestimmt was. Aber da muss der Trainer halt die Mannschaft auch vernünftig einstellen.
Also ich glaube, das Wichtigste wird auch sein, sich im Bayern-Spiel von Anfang an zu konzentrieren, um nicht Gefahr zu laufen, richtig abgeschlachtet zu werden.
Ja, also das sehe ich auch, ja. Wenn die Bayern nach 5 Minuten da 1-0 führen, dann spielen die das ganz entspannt runter. Also dann wird es wirklich schwer, dass man da nochmal das Spiel und die Initiative ergreift. Wenn da so eine frühe Führung gegen die Bayern fällt, dann glaube ich, tun wir es extrem schwer.
Ja, ich glaube, das wird entscheidend sein. Wenn wir wirklich von Anfang an auf dem Platz sind, konzentriert.